Und meistens war es so, dass Oma zur Kassette gegangen ist und mein Opa auch zur Kassette gegangen ist.
Doppelt profitiert.
Super. Sehr gut. Somit haben alle Depots bei allen Anbietern auch ähnliche Grunddienstleistungen. Ja, die können sich aber, finde ich, schon bezüglich Struktur oder auch Gebühren unterscheiden.
Zum einen ist das Mining ja der Prozess, wo neue Bitcoin entstehen. Für Privatanleger und auch für mich persönlich halte ich das für super unattraktiv eigentlich. Also da setze ich auf andere Dinge.
Schwungmasse, der Podcast der Initiative Finanzhelden. Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hallo und willkommen zu einer neuen Schwungmasse-Folge. Dich erwartet heute im Let's Talk About ein kleiner Ausflug in die Kindheit von Svetlana und mir. Im Deep Dive haben wir Nadine Graf von Finanztipp zu Gast und sprechen über die Welt der Kryptowährungen und die Anlagemöglichkeiten. Und zum Schluss gibt's in unserer Community Corner Svetlanas Expertinnen-Einschätzung auf die Frage, ob es einen Nachteil hat, ein Depot bei einer Bank statt bei einem Neobroker zu haben. Los geht's, viel Spaß mit den Inhalten. Let's talk about.
Hola.
So. Hallo.
Hallo, hallo. Ich habe, glaube ich, ein schönes Thema mitgebracht. Mhm. Also jedenfalls ist das ein Thema, das sich bei mir sehr gut anfühlt. Und das ist so entstanden so aus unseren Community-Events, gerade in der letzten Woche. Da haben wir ja viel auch über das Thema Geldprägung gesprochen. Und oft wird ja dann der Fokus natürlich auf das gesetzt, wo wir negative Prägungen haben, ne? Weil wir das eben umframen wollen und das für uns eben wesentlich besser diese Potenziale nutzen. Und ich dachte, lass uns doch heute mal darüber sprechen, welche positiven Gelderfahrungen gibt es dann vielleicht in der Kindheit? Welche Verhaltensweisen oder Verhaltensweise gab es, wo du sagst, das fand ich total schön und das ist mir sehr positiv und sehr angenehm in Erinnerung geblieben?
Ja, sehr schön. Ich glaube, ich habe auch mehr positive als negative Erfahrungen aus der Kindheit. Für mich hat sich Geld immer schön und leicht angefühlt und hat mir Möglichkeiten geschaffen. Und da spreche ich jetzt von dem typischen Taschengeld, was wahrscheinlich viele kennen, aber auch mal das Geld, was man vielleicht von Oma zugesteckt bekommen hat für die nächste Kerb im Ort. Oder wenn man in den Urlaub gefahren ist, gab es ein bisschen Urlaubsgeld. Und das war immer schön. Einfach, dass es so sich gut angefühlt hat, dass man wusste, dass das ist jetzt von Oma und das darf ich auch mit gutem Gewissen ausgeben und darf auch Spaß machen. Und ja, das Taschengeld habe ich natürlich auch gespart und da bin ich pfleglich mit umgegangen. Aber das Extrageld von Oma, das hat dann besonders viel Spaß gemacht auszugeben. Und gerade wenn es dann für die Cap, für den Urlaub oder so war, dann wusste man, ah ja, okay, dann soll ich das da jetzt auch ausgeben.
Und hast du das anlassbezogen bekommen? Also irgendwie so oder so zwischendurch?
Mal so und mal so. Also ja, wie gesagt, jetzt bei der Kerb oder dem Urlaub, dann wusste Oma, okay, wir fahren in Urlaub und dann hat sie mir und meinem Bruder oder andersrum, wenn mein Bruder da war, sie hat immer viel Wert darauf gelegt, uns beiden gleich viel Geld mitzugeben. Und mein Bruder war zum Beispiel auch öfter bei meinen Großeltern und hat auch mal im Garten geholfen und mal hier und da mit gewurschtelt. Und wenn es am Ende dann ein bisschen Geld gab, habe ich trotzdem was davon abbekommen, weil da direkt so der Wert mit vermittelt wurde, teil das bitte mit deiner Schwester. Und ich habe an dem Tag ja gar nicht mitgeholfen und habe im Prinzip da ja nicht die Entlohnung verdient gehabt, aber dann war das so, ja, damit wir Geschwister gleich im Prinzip behandelt werden, wurde das Geld dann aufgeteilt.
Dann hat er das also, auch gemacht?
Ja, ja, hat er immer gemacht, ja. Und wer das nicht gemacht hat, wüsste ich es nicht, aber es wäre wahrscheinlich rausgekommen. Genau, also manchmal gab es eben so, dass das Geld für so Hausarbeiten, das Geld anlassbezogen, ja, und ab und auch mal zwischendurch. Aber also diese anlassbezogenen Momente sind mir dann noch eher im Gedächtnis geblieben. Oder halt mal so, hier, kauf dir ein Eis.
Ja. Ah ja, auch schön. Kann ich sehr auch teilen. Also wenn ich ganz zurückblicke, wirklich ganz positive Erfahrungen habe ich auch sehr mit meinen Großeltern gehabt. Ich glaube einfach, vielleicht liegt das auch daran, die Eltern haben gerade diesen Stress des Erziehens und des nebenbei Arbeitens und wie auch immer. Und da, glaube ich, tummeln sich so viele Gedanken und Themenschwerpunkte im Kopf. Und bei den Großeltern, die können da vielleicht so anders punktuell irgendwie so einwirken. Und da hatte ich das auch immer. Also bei uns war es auch immer so, wenn ich meine Großeltern besucht habe, die wohnten ein Stück weiter weg, dann bist du auch immer nur mit dem Auto hingekommen. Also vor allem nachher in der Zeit oder wo ich den Mofa fahren konnte. Und dann haben wir natürlich immer, wirklich immer Spritgeld gegeben. Nicht so genau ausgerechnet, sondern also das war immer drüber. So und meistens war es so, dass Oma zur Kassette gegangen ist und mein Opa auch zur Kassette gegangen ist.
Doppelt profitiert, super. Sehr gut.
Ich habe schon mal gesagt, also in der Zeit, also da ging es mir wirklich so super gut, weil auch das, was ich dann davon verkonsumiert habe, oder ich habe einen Teil davon natürlich auch verkonsumiert, aber deswegen war für mich Geld oder auch überhaupt mir was leisten können sehr leicht, weil ich diese Möglichkeiten bekommen habe. Ohne, und ich weiß, dass das ein Geschenk ist und dass das auch mit Sicherheit privilegiert ist, ohne dass ich außer persönlichen Zeitaufwand, ne, gar nichts dafür getan habe. Aber ich weiß auch, dass meine anderen Cousinen und Cousins bekommen haben. Halt, die häufiger da waren, haben natürlich auch häufiger was gekriegt. Die nur zweimal im Jahr da waren, haben im Zweifel zweimal im Jahr da was bekommen. Wo sie aber auch gesagt haben, naja, du kommst auch jede Woche her und hast auch, ne, einen Spritpreis, ja, oder ja, so. Das muss ich schon mal sagen. Und das haben die so herzlich und gerne gegeben und aber auch nicht so versteckt. Das fand ich irgendwie auch ganz schön, dass das nicht so heimlich gemacht wurde, sondern das wurde mit so einer Freude geschenkt, dass ich auch gedacht habe, das ist jetzt cool, ich brauche mich, ne, das ist super, ich habe das jetzt und habe das auch mit wirklich Freude angenommen, ohne dass ich da einen Geschmäckler hatte. Und es war jetzt auch nicht so drüber, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, die bezahlen mir jetzt irgendwie 100 Euro für eine Tankfüllung. Also so drüber jetzt auch nicht. Die waren schon irgendwie so ein Wert, das fand ich immer schön. Und eben auch, weil ich das mit denen gemacht habe, das war ja damals auch noch anders, einmal im Monat bin ich mit denen auch immer zur Bank gefahren. Und dann haben wir deren Rente abgeholt. Da war das so, am 1. des Monats kam Rente und wurde die abgeholt. Also nicht alles. Sie haben immer einen Restbetrag da stehen gelassen. Da waren sie aber auch sehr transparent und haben mir erzählt, warum sie das so machen. So. Und dann sage ich ja, und ich weiß zum Anfang, da war ich mit Budgetieren und Kosten und so, ne, war ja noch im Wald der Ahnungslosen. So, und sage ich, ja, das braucht ihr jetzt alles, also weil es waren ja so viele Scheine. Ich sag, was macht ihr denn jetzt damit? Haben die auch gesagt, doch, das brauchen wir. Also als Essen gehen wir jetzt Eis essen. So und dann gab es das für irgendwas, wo sie dann gesagt haben, nee, ein Teil geht dafür. Und das hatte alles so seinen Plan. Das hat auch so, das war, also meine Oma konnte auch ihre Budgets, bam, 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 die konnte sie daher beten. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Und trotzdem war dadurch auch kein, ja, war immer Geld nie so ein, war das nie so ein Riesenmangel, obwohl meine Großeltern jetzt auch keine enorme Rente bekommen haben. Die waren, sind ja Bauern gewesen, also von daher, die haben einen Bauernhof, aber jetzt nicht so für den starken Verkauf, sondern viel für Eigenversorgung. Aber die haben das Geld so positiv genommen und haben immer gezeigt, das kann man damit machen und das sind unsere Möglichkeiten. Und das liegt dafür da, dass das bleibt auf dem Konto für so und so und so. Und diese Transparenz und diese Leichtigkeit und Klarheit, wahrscheinlich war es gerade das Thema Klarheit im Umgang damit, die fand ich total angenehm und dachte, ach so, und das habe ich mir auch gleich, ohne dass ich wusste, dass man budgetieren muss oder so, als ich in der habe ich mir das mit angewöhnt, weil ich das so schön fand, dass sie für sich vollkommen klar war, das brauche ich jetzt dafür und da kam die auch nie in Struggle.
Allein, dass es eingeteilt wurde für das, was man braucht und du aber direkt auch schon mit vorgelebt bekommen hast, das ist jetzt auch dafür da, damit wir uns einen schönen Nachmittag machen können. Ja. Und das darf auch Spaß machen beim Ausgaben, auch beim Ausgeben und ja, du kriegst was mit oder deine Cousinen oder wie auch immer. Also, dass auch dafür immer was übrig war.
Ja. Und auch diese Dankbarkeit, das geben zu können und sich aber auch dran zu freuen, das war auch immer so schön, dass meine Oma hat sich auch im Kullerkiss gefreut, wenn sie sie immer gesehen hat, wie man sich selbst gefreut hat. Ja, so. Und das auf der Ebene zu senden, ja, also da muss ich sagen, vor allem meine Großeltern haben mir da einen sehr gesunden Umgang, fand ich, davor gelebt und eben einen sehr transparenten Umgang auch. Und das war etwas, was ich wirklich sehr geschätzt habe. Dagegen war das bei meinen Eltern gar nicht so. Also, die waren jetzt auch nicht irgendwie geizig und uns ging das, glaube ich, soweit ganz gut. Aber da gab es diese Klarheit nicht. Da musste ich irgendwann erst später mal nachfragen, dass ich sage, wieso, was verdient, ne? Was verdient ihr so? Und das hatte ich da in dem Fall gar nicht. Und die haben sich, sag ich jetzt mal, ein bisschen, wie man so schön sagt, hatten da mehr den Stock im Mors. So. Und aber vielleicht lag es eben, wie gesagt, auch, weil sie für sich einen anderen Auftrag in einer anderen Rolle waren. Wie war es bei deinen Eltern?
Ja, und was vor allem jetzt meine Gelderfahrung angeht, war das mehr vom Taschengeld geprägt. Also wann hat man Taschengeld bekommen, wie viel, wann war auch der Zeitpunkt, das mal zu verhandeln und zu erhöhen. Und ja, also dementsprechend war das dann alles ein bisschen rationaler, würde ich sagen. Und erst später, als man ja wahrscheinlich auch dann noch mehr über sein eigenes Geld gehaushaltet hat, dann gab es auch mal was zugesteckt. Aber so in den Kindheitstagen waren das mehr die Großeltern.
Mhm. Ja, und das ist es aber, ne? Aber das ist ja das Schöne und das ist vielleicht auch etwas, was man sich hochhalten sollte, dass sie es geschafft haben, Geld mit einem Gefühl zu verbinden. Und
ja.
In dem Fall so ein positives Gefühl, wie man
und
das bei vielen Sachen hat.
Noch ein positives Gefühl habe ich aber auch, wenn ich daran denke, dass ich zum Beispiel mit meiner Freundin Steine angemalt habe und wir haben die als Edelsteine verkauft. Also haben uns
ihr wart ja sehr sportlich unterwegs.
Genau. Und jetzt haben wir uns vor die Haustür gesetzt und haben unsere bemalten Steine als Edelsteine verkauft oder Blumen im Feld gepflückt und diese Blumensträuße versucht irgendwie zu verkaufen. Haben natürlich nicht super viel Geld damit verdient, aber alleine sich das zu überlegen, was können wir jetzt hier machen mit unserer Kreativität und vielleicht kriegen wir ein paar Cent dafür. Das hat ja auch schon Spaß gemacht.
Ja, total. Und dass man es nicht nur verschenkt hat, sondern dass man auch gesagt hat, oh, ich möchte auch was davon haben.
Der unternehmerische Geist war schon da.
Genau, so ein bisschen. Ja, also das finde ich auch. Das ist etwas so, was ich auch jetzt gerade mal gehört habe, was ich sehr spannend finde. In der Entwicklungspsychologie, was rauskam, dass Jungs im Gegensatz zu Mädchen auch viel häufiger nach Geld fragen. Also und deswegen haben die auch zum Teil mehr Geld, schon Jungs. Nicht, weil im Zweifel die Eltern unterschiedlich Taschengeld geben, sondern weil sie auch eher dann nochmal fragen und sagen, Mama, kann ich nochmal Geld für, wir gehen doch heute Abend weg. Oder Mama, kann ich nochmal Geld fürs Kino? Oder so, weil die einfach, ja, da sind sie sich nicht zu schade. Die können auch mit einer Absage leben und kriegen dafür für sich im Endeffekt doch eine größere Ausbeute. Und das fand ich mal ganz spannend. Also ich finde, an alle Eltern, die können mal gucken, wie ihre Kinder das machen und vor allem Mädchen ermutigen, einfach danach zu fragen. Und selbst wenn man Nein kriegt, das ist gut für später, das auch auszuhalten und trotzdem neu zu fragen. Aber das fand ich sehr spannend.
Ja, super spannend. Wo kommt das dann auch wieder her, ne?
Ja.
Aber da zum Beispiel, meine Mama hat uns auch regelmäßig daran erinnert und gesagt, hier, also Taschengeld, wann habt ihr eigentlich die letzte Erhöhung bekommen? Können wir doch mal wieder verhandeln. Also sie hat das auch mit angespornt quasi, dass wir proaktiv danach fragen und Argumente finden, warum man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Taschengeld bräuchte.
Ja, schön. Finde ich auch ein schönes. Das ist auch eine schöne ein schönes Vorbild. Cool.
Deep Dive. Es ist Zeit für ein Krypto-Update und dafür habe ich Expertin Nadine Graf von Finanztipp zu Gast. Sie ist Redakteurin für Geldanlage, schreibt über ETFs, Zinsanlagen und andere Anlegethemen und war zuvor Ressortleiterin beim T3N-Magazin, hat dort über die Blockchain-Technologie, Fintechs und digitale Finanzen geschrieben, gepodcastet und auf Bühnen gesprochen. Und ich möchte heute von ihr wissen, wie Kryptowährungen für uns als Investorin eine Rolle spielen können, ob Kryptos zu jedem ins Depot passen oder doch mehr Hype sind und wie die Anlageklasse so performt. Liebe Nadine, herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Wir wollen erstmal einen kleinen Überblick bekommen. Wie viele Kryptowährungen gibt es und welche sollten wir kennen?
Ja, tatsächlich gibt es da unzählige. Also ich habe eben nochmal nachgeschaut bei der Plattform CoinGecko. Da sind so um die 18.000 verschiedene Coins und Token gelistet. Also super, super viele. Viele davon, muss man aber sagen, haben auch eine sehr kurze Lebensdauer nur und das liegt immer daran, weil die ziemlich einfach zu erstellen sind, so Token. Welche man kennen sollte, sind auf jeden Fall so die Top 3 oder Top 5 vielleicht. Darunter zählt natürlich als erstes Bitcoin. Das macht ein sehr großes Volumen des gesamten Kryptomarktes aus. Das ist als älteste und größte Kryptowährung, ja, jedem Begriff wahrscheinlich. Dann haben wir als Nummer 2 Ether beziehungsweise die Blockchain Ethereum. Und das ist aus einer anderen Kategorie sozusagen. Es ist nämlich ein Smart Contract Netzwerk. Also die Blockchain kann dann nicht nur wie Bitcoin einfache Überweisungen machen, sondern darauf kann ich auch Programme automatisch ausführen lassen. Das sind dann eben diese sogenannten Smart Contracts. Und ebenso ein Smart Contract Netzwerk ist auch Solana. Das ist auch so mit in den Top 5 etwa der größten Coins, weil diese Netzwerke immer einen nativen Coin haben und der ist dann in dieser Top-Liste sozusagen mit drin von Kryptowährungen. Dann gibt's aber auch noch eine Kategorie, die ich gerne erwähnen will, das sind die Stablecoins. Tether ist da der größte und das ist quasi ein Coin, der nicht, ja, sozusagen Gewinn to the Moon verspricht, sondern eben so eine Wertentwicklung, die den Dollar nachbildet. Meistens ist der Dollar, es gibt auch Stablecoins, die auf den Euro laufen oder auf andere Dinge, aber die sind eher selten. Der Dollar ist da schon dominierend und auch Tether ist da sehr weit vorne mit dabei. Und genau, da geht es eher so um Stabilität. Das ist zum Beispiel gut, wenn ich so beim Trading das sozusagen als Zwischenstation verwenden möchte oder für Zahlungen zum Beispiel.
Das klingt ja für mich schon ein bisschen komplex und ich frage mich auch, warum gibt's so viele? Und du hast jetzt schon die Haltedauer oder beziehungsweise wie lange die überleben angesprochen. Was ist der Hintergrund, weshalb es so viele verschiedene Kryptowährungen gibt?
Ja, genau. Also natürlich muss man sagen, dass nicht jede Kryptowährung eben so langfristig auch einen Wert hat oder beziehungsweise auch so einen Sinn und einen Anwendungszweck. Da will ich nochmal so einen kleinen Schritt nach hinten gehen und nochmal erklären, was ist eigentlich eine Blockchain und was ist eine Kryptowährung. Ich habe es eben schon mal angerissen, Blockchains sind die Netzwerke darunter, also die eigentliche Technologie. Bitcoin ist zum Beispiel eins, Ethereum, Solana und die haben dann eben ihre nativen Coins. Ohne die würde das System nicht funktionieren, weil die eben Transaktionsgebühren sind, die sorgen für Sicherheit, für Belohnung für die Miner zum Beispiel. Oder auch für andere Parteien, die eben das Netzwerk am Laufen halten, weil es ist ja dezentral, es gibt ja keine Bank im Hintergrund. Und auf diesen Blockchains setzen eben Kryptowährungen auf. Diese nativen Coins sind halt eine Kryptowährung davon, aber es gibt noch ganz, ganz viele. Auf Ether und oder Ethereum und Solana bauen zum Beispiel ganz, ganz viele Kryptowährungen auf. Und die haben dann immer unterschiedliche, sozusagen Anwendungszwecke, zum Beispiel fürs Gaming oder im Decentralized Finance Bereich. Dann gibt es die Stablecoins, die setzen auch auf den Blockchains auf. Oder eben so Meme-Coins, davon haben wir auch alle schon mal gehört, die dann eben nicht unbedingt den größten Sinn haben, sondern aus dem Hype heraus entstehen. Dann gibt es natürlich auch Projekte, die sind eher so auf Spekulation ausgerichtet oder man nennt sie auch Pump and Dump. Das heißt, es geht ganz schnell nach oben. Der Initiator oder die Initiatoren sichern sich, weiß ich nicht, die Hälfte oder sowas von diesen Token für einen ganz günstigen Preis. Dann sorgen sie für einen Hype. Vielleicht sind sie sogar noch berühmte Leute oder sowas. Dann geht es noch schneller. Und wenn der Coin dann relativ an Wert gewonnen hat, verkaufen die Initiatoren einfach ihre Hälfte der Coins wieder. Und zack, haben sie ganz viel Geld. Und der Rest ist damit dann relativ wertlos geworden. Das sorgt nicht unbedingt für Vertrauen. Das ist auch nicht wirklich ein guter Nutzungsfall sozusagen. Da kann man wirklich drüber streiten, ob das sinnhaft ist, ob man sich eben darauf einlassen sollte und wo da die Daseinsberechtigung ist. Deswegen sage ich, viele Kryptowährungen haben eben nur so eine kurze Lebensdauer und sind eben in eine ganz andere Kategorie einzuordnen als jetzt zum Beispiel so ein Bitcoin, der halt eben gedacht ist, zumindest als Alternative zu staatlichen Währungen oder eben Stablecoins oder Smart Contract Netzwerke. Das sind sehr unterschiedliche Schubladen, die wir da finden auf dem Kryptomarkt.
Worin unterscheiden sie sich dann? Jetzt hast du schon gesagt, dass Bitcoin wirklich als alternative Zahlungsmethode ja auch etabliert werden soll oder schon ist. Und Ether, was muss ich dazu wissen, wenn das jetzt auch so die Top-Kryptowährungen sind?
Mhm. Also das kommt natürlich drauf an, aus welchem Gesichtspunkt schaue ich mir das an. Schaue ich mir das an, weil ich investieren möchte, weil ich damit irgendwie Geld machen möchte oder weil ich Zahlungen über das Netzwerk abwickeln möchte Oder aber vielleicht, weil ich die Technologie dahinter spannend finde. Das kommt immer ganz drauf an. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Ebenen. Und wie soll ich sagen, die Chancen sind groß, die Risiken auch.
Und jetzt aus der finanziellen Brille betrachtet für uns als Investorin, was muss ich dazu wissen?
Also wir von Finanztipp sind der Meinung, dass man generell Kryptowährungen nicht unbedingt im Portfolio braucht. Also Geldanlage geht super mit anderen Mitteln, ne? Da gibt es die viel gelobten Aktien-ETFs, die einfach ein viel besseres Rendite- und Risikoverhältnis haben als Kryptowährungen allgemein. Von Kryptowährungen raten wir tatsächlich sehr doll ab, weil sie zum Totalverlust führen können. Niemand garantiert mir, dass ich da wirklich das irgendwann wieder in Euro umtauschen kann. Und das ist einfach ein super hohes Risiko, eine spekulative Anlage, die ich da mir kaufe. Aber wenn ich das tatsächlich möchte, wenn ich sage, okay, ich bin super risikoaffin, ich kenne mich technologisch damit aus, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß, wie das läuft, ich will es vielleicht auch einfach mal ausprobieren, dann bitte nur mit ganz wenig Geld und halt eben so viel, wie ich auch verkraften kann, dann wirklich zu verlieren. Dann sollte ich erstmal hergehen, mich gut informieren. Und wenn ich dann weiß, wie ich auch so eine Crypto-Wallet aufsetze, wie ich das Ganze selbst verwahre und sowas, dann kann ich hergehen und mir eine seriöse Plattform suchen für den Kauf. Wir von Finanztipp haben da auch welche getestet, die dann sind dann reguliert von der nach der MiCA-Regulierung hier in Europa. Da kaufe ich echte Bitcoin, die auch übertragbar sind, eben auf mein eigenes Wallet und habe nachvollziehbare Gebühren. Ich kann in Euro kaufen, solche Sachen, die eigentlich Basics sind, aber eben nicht für jede große bekannte Kryptobörse auch so gelten. Genau, und dann der nächste Schritt wäre quasi, wenn ich Bitcoin gekauft habe, die dann eben selbst zu verwahren. Weil da gilt, und das kennt auch jeder, der sich mal ein bisschen mit Kryptowährungen beschäftigt hat, not your keys, not your coins. Das heißt, alles, was ich selber verwahre, ist dann auch wirklich meins. Ich habe da die Verfügungsgewalt drüber, kann natürlich auch andere Dinge auf der Blockchain dann eventuell machen. Und das ist sozusagen die sichere Variante, die selbstverantwortliche. Genau. Und sorry, wenn ich das noch anfügen darf. Generell gilt auch, oder machen wir von Finanztipp so eine Grenze aus sozusagen zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Bitcoin als größte Währung ist schon, ja, ist immer noch hochspekulativ, aber doch deutlich stabiler als die meisten anderen Kryptowährungen. Deswegen würden wir sagen, wenn du es ausprobieren willst, nimm halt dein bisschen Geld, was du wirklich auch verlieren kannst, dein Spielgeld, wenn du so willst, und steck es halt in Bitcoin, halt nicht in irgendein windiges anderes Projekt, also nicht in andere Kryptowährungen.
Gehen wir dann noch mal ein bisschen rein. Wie und wo kann ich investieren und worauf sollte ich achten? Du hast schon gesagt, ihr habt ein paar Anbieter getestet. Wo finde ich denn überhaupt heraus, welche es gibt? Und kann ich also nicht in meinem normalen Depot über meinen Broker die Bitcoins kaufen, oder?
Doch, kannst du tatsächlich auch, also ganz normal in deinem Depot. Da kommt es ganz auf den Anbieter drauf an. In manchen Depots kann ich auch nur Wertpapiere kaufen, die halt eben dann eine Kryptowährung nachbilden, die Wertentwicklung. Das kann für manche Anleger vielleicht auch eine Lösung sein, weil sie halt eben einfacher zu handhaben ist, steuerlich oft einfacher. Aber da habe ich dann wiederum andere Nachteile bei solchen Produkten. Also zum einen ist es natürlich trotzdem genauso risikoreich, weil ja eben das darunterliegende Asset ist dann eben der Bitcoin zum Beispiel. Aber genau, mit so einem Wertpapier trage ich dann immer noch das Emittentenrisiko, weil das ist ja jemand anderem, dem ich da vertraue. Ich kann die Blockchain nicht selber nutzen, habe da quasi keinen Zugriff drauf und zahle wahrscheinlich Gebühren an für das Wertpapier und für die Verwahrung und so weiter.
Diese Wertpapiere sind Exchange-Traded Notes?
Zum Beispiel, genau. Genau, also hat Vor- und Nachteile. Wir von Finanztipp sagen, wenn du das ausprobieren möchtest, dann lieber mit richtigen Bitcoin, die du selbst verwahrst, im besten Fall.
Okay, und wie habe ich darauf Zugriff, wenn dann nicht über meinen Broker und mein normales Depot? Wie komme ich da an die Coins?
Genau. Da gibt es mehrere Dinge, die man wissen muss. Zum einen kaufe ich das Ganze über eine Kryptobörse, also über eine, ja, wie ich schon sagte, möglichst seriöse Plattform, die auch reguliert ist hier in Europa. Und dann kann ich entweder einen Service von dieser Kryptobörse nutzen, wo die Coins verwahrt werden für mich. So kennen wir das ja vom Depot, ne, dass ich quasi alles in einem habe. und nur einen Anbieter. Aber bei Kryptowährungen gibt es nochmal sozusagen die Empfehlung, dass man das eben selbst verwahrt, beziehungsweise dass man kann auch andere Dienstleister dafür nutzen, die vertrauenswürdig sind und auch eben reguliert, die mir dabei helfen, dass ich nicht sozusagen die ganze Last auch alleine trage, alles wissen zu müssen. Und dann, genau, brauche ich dafür eben eine sogenannte Wallet. Das ist da, wo meine Coins und Token wohnen, sozusagen das Depot dafür. Und da kann ich dann von der Börse eine Überweisung hin tätigen und habe die dann auf meiner eigenen Wallet, entweder Self-Custody, Self-Hosted oder halt eben durch einen Dienstleister.
Okay, dann gucken wir mal so ein bisschen auf die Performance. Wie funktioniert die Anlageklasse? Was kann ich damit erreichen? Was kann ich zum Beispiel mit 2000 Euro, die ich investiere, was kann damit passieren? Ich hoffe auf Kurssteigerung, weil Ausschüttung wie jetzt eine Dividende gibt es ja nicht, oder? Wodurch steigt der Kurs und wodurch wird die Performance beeinflusst?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich hoffe darauf, dass es eben noch andere Menschen gibt, die auch investieren. Das heißt, ich hoffe einfach darauf, dass es neue Käufer gibt, mehr Nachfrage, die dann den Preis treibt und dann kann ich ja wieder teurer verkaufen. Je nach Kryptowährung oder je nach auch darunterliegender Technologie kann ich damit natürlich noch andere Dinge machen. Zahlungen tätigen, dann wieder in andere Coins umtauschen. Ich kann dezentrale Apps nutzen. Ich kann zum Beispiel auch sowas wie Staking oder Lending betreiben. Das ist dann so ein bisschen, also entweder ich verleihe Krypto oder ich lege sie sozusagen beiseite und kassiere dafür sowas Ähnliches wie Zinsen. Das wäre das Staking. Klingt erstmal easy, aber ist tatsächlich in Deutschland steuerlich gar nicht so einfach, weil ich dann eben ganz, ganz viele kleine Transaktionen habe, die ich auch alle nachweisen muss. Also da ist die Steuergesetze noch nicht so auf diesen Anwendungsfall bezogen und das ist ganz schön aufwendig. Das heißt, ich kann damit verschiedene Dinge machen, kommt immer drauf an, eben aus welchem Zweck ich da kaufe.
Jetzt ist Bitcoin eher begrenzt und du hast auch am Anfang von den verschiedenen Parteien gesprochen, die sich um so etwas kümmern oder ein Interesse daran haben. Es wird Mining betrieben. Was ist das und wie regelmäßig wird Bitcoin geschürft?
Ja, ganz genau. Also 21 Millionen ist die große Zahl beim Bitcoin. So viele Bitcoins wird es maximal geben. Das ist alles schon festgelegt in dem Protokoll. Kann auch nicht mehr geändert werden. Es wird aber noch ungefähr 100 Jahre oder länger dauern, bis der letzte Bitcoin gemeint ist. Also ist noch eine Weile.
Wie viele gibt es jetzt gerade?
Oh, das müsste ich nachgucken. Okay. Aber ich habe noch ein paar andere Zahlen für dich. Zum einen ist das Mining ja der Prozess, wo neue Bitcoin entstehen. Und der dient aber gleichzeitig auch dafür, dass das Netzwerk an sich, was ja dezentral läuft, abgesichert wird und quasi aktuell gehalten wird. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein digitales Kassenbuch, diese Blockchain. Und irgendwer muss da auch mal aufräumen, irgendwer muss das alles sicherstellen. Und das funktioniert halt eben durch das Mining, durch die Rechenleistung der Miner. Und dafür gibt es dann eine Belohnung, eben neue Bitcoin. Und aktuell dauert das ungefähr so 10 Minuten, bis ein Block da neu gemined wird, also bis ein Miner sozusagen die Rechenaufgabe gelöst hat. Und dann bekommt dieser Miner da ungefähr ein bisschen mehr als 3 Bitcoin als Belohnung für. Und diese Belohnungen werden auch regelmäßig herabgesetzt. So etwa alle 4 Jahre gibt es etwas, was Halving heißt, also eine Halbierung eben dieser Mining-Belohnung. Und es wird auch schwieriger zu minen und halt eben nicht so ertragreich. Und das halt dient dazu, auch um dieses Netzwerk zu stabilisieren. Und das ist auch der Grund dafür, warum man noch aus der Anfangszeit, also Bitcoin gibt es seit 2009, noch so Geschichten hört, wie ja, dann habe ich mit meinem eigenen Computer Bitcoin gemeint und bin verdammt reich geworden. Ja, damals gab es eben noch 50 Bitcoin für einen Block als Belohnung. Heute gibt es eben nur noch 3. Also das ist schon, es hat sich sehr gewandelt und heute sind es eher so Mining Pools, das heißt Firmen, die da drauf spezialisiert sind, große Rechenzentren, die eben diese Mining-Aufgabe übernehmen.
Mit was würdest du am ehesten diese Anlageklasse vergleichen? Mit Aktien ohne Dividenden, weil wir von den Kurssteigerungen gesprochen haben, eine klassische Währung ist das ja auch nicht. Wie kann ich mir das vielleicht gut anhand von anderen Anlageklassen vorstellen?
Ja, das ist total schwierig einzuordnen. Also wie gesagt, Aktien trifft es nicht. Staatliche Währungen sind auch eben ein ganz anderer Ansatz. Ich würde sagen, das ist ja irgendwas Hochrisiko, aber auch viel Wachstum drin, so in die Richtung. Und halt eben ja wenig Sicherheit, viel Renditepotenzial, aber auch super hohe Wertschwankungen. Das heißt, Chancen und Schwankungen, die sehr hoch sind. Aber das Ganze ist auch super schwierig zu bewerten. Also was man auch manchmal liest, ist, dass so ein bisschen so in die Richtung Venture Capital und Startup-Finanzierung gehen soll oder sowas. Aber auch ja so Derivate oder so in die Richtung, was ne, man sich so als Finanzprodukt für Privatanleger vorstellen kann. Es hat super hohe Risiken und von daher ersetzt es eben kein Aktieninvestment. Es kann aber höchstens halt so eine kleine Beimischung sein zu so einem guten Aktienportfolio.
Da kommen wir schon zur Folgefrage, weil auch wir oft gefragt werden, ja, Krypto sind irgendwie in aller Munde. Muss es dann nicht auch in jedes Depot oder ist es am Ende nur Hype? Wie kann ich da irgendwie eine gute Antwort für mich finden?
Da habe ich eine ziemlich klare Antwort für dich. Und zwar nein, es ist nicht nötig für die Geldanlage und für den langfristigen Vermögensaufbau. Das geht auch super gut eben mit anderen Dingen, eben mit einem Aktien-ETF, der ein deutlich geringeres Risiko hat und einfach ein besseres Verhältnis sozusagen aus der Rendite, die ich da machen kann und dem Risiko. Also da braucht man keine FOMO, also keine Fear of Missing Out haben, dass man da irgendwas verpasst. Wenn ich jetzt unbedingt will, klar, dann kann ich damit mal mein Glück versuchen, sollte aber wirklich auch das nur als kleine spielerische Beimischung sehen und halt eben, ja, wenn überhaupt, einen ganz kleinen einstelligen Prozentsatz von meinem gesamten Vermögen da reinstecken.
Okay, einstelliger Prozentsatz wäre die Folgefrage gewesen. Also wie kann es als Beimischung funktionieren und wie viel ja, kann man von seinem Portfolio da dann vielleicht noch reinstecken. Aber gut, dann hast du das schon beantwortet. Und jetzt ganz persönlich, also du hast ja schon gesagt, du bist irgendwie Fan von Kryptowährungen. Du findest ja auch die Technologie so spannend. Was ist da wirklich so auch das Interessante für dich an der Anlageklasse?
Ja, also ich betreue das Thema ja journalistisch schon ziemlich lange. Und deswegen habe ich aber auch so einen zwiespältigen Blick da drauf, würde ich sagen. Ich finde es total spannend, so von der Technologie her und was man alles damit machen kann, auch wie sich das Ganze verändert und die ganze Branche sozusagen erwachsen wird. Für Privatanleger und auch für mich persönlich halte ich das für super unattraktiv eigentlich. Also da setze ich auf andere Dinge. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, finde ich, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, mal zu wissen, wie es funktioniert und so. Das heißt, so ein bisschen rumprobieren. Schadet da sicher auch nicht, aber genau. Zu der kleinen Beimischung würde ich doch gerne noch mal bisschen was sagen, so von den Zahlen her. Und zwar haben wir uns darüber, ne, bei Finanzen natürlich auch Gedanken gemacht. Wie kann man das einschätzen? Wie viel sollte man da ins Depot holen, wenn man das denn unbedingt möchte? Und da haben wir uns angeguckt, okay, wie hoch sind denn die Schwankungen im Vergleich eben zu einem Aktien-ETF? Und dann sind sie, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet, tatsächlich 3 bis 4 Mal höher. Und ja, auch Aktien-ETFs schwanken ja schon so, dass manche Leute damit nicht mal ruhig schlafen können. Und wenn man dann hört, dass bei Bitcoin dann teilweise ja 70% Stürze mit drin sein muss, das muss man ja auch erstmal so mental verarbeiten. Also ich glaube, da ist schon bei vielen Leuten ganz schön gutes Nervenkostüm gefragt. Und dann haben wir uns auch noch angeschaut, wie die Korrelation ist, also zwischen Aktien-ETF und eben Bitcoin. Und da haben wir gesehen, okay, Korrelation liegt nur bei 0,3, das ist gar nicht so viel. Und die Schwankungen, wenn ich jetzt so einen kleinen Teil, also da sind wir wieder bei dem einstelligen Prozentbereich, zu so einem breit gestreuten weltweiten ETF-Portfolio hinzufüge, dann verändert das vom Gesamtportfolio die Schwankungen jetzt nicht so krass. Aber es könnte halt, wenn die Korrelation so gering bleibt, wie wir sie errechnet haben, bei einem Aktiencrash so ein bisschen so eine abfedernde Tendenz sozusagen haben von so einem Crash. Ist aber auch nicht gesagt, dass das in Zukunft so sein muss, nur weil wir das halt für die Vergangenheit so berechnet haben. Aber genau, wer es unbedingt möchte, der kann darauf vielleicht spekulieren, dass das eben nicht mit Aktien sich unbedingt immer im Gleichschritt verhält.
Okay, ja, spannender Fakt. Und apropos Zahlen, gucken wir vielleicht da auch nochmal auf den Vergleich zwischen ja einem Bitcoin-Investment, was ich vor 10 Jahren mit 10.000 Euro getätigt habe, und wenn ich das gleiche Geld in einen breit gestreuten Weltaktien-ETF gesteckt hätte, was wäre da jetzt rausgekommen? Wie viel Kapital hätte ich?
Lass uns das gerne machen. Ich habe die Zahlen in unser Datentool geschmissen und muss dir aber sagen, 10.000 Euro, da muss ich ja so viele Nullen hintereinander rein. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich habe 100 Euro reingeschmissen.
Okay.
Vor 10 Jahren, genau heute auf den Tag. Und dann hätte so ein MSCI All Country World Index ETF hätte eine gute Rendite gemacht. 320 Euro hätte ich dann jetzt. Das sind 12% pro Jahr, also Jahresrendite. Das ist schon ganz okay, ne? Für Geld, wenn man Börse angelegt ist. Und wenn man jetzt bedenkt, okay, das lasse ich noch ein bisschen länger liegen als diese 10 Jahre, dann habe ich da auch risikotechnisch, kann ich da einiges aussitzen und so weiter. Ganz okay. Wenn man sich jetzt aber die Bitcoin-Performance anschaut, dann haben wir da deutlich mehr. Bei Bitcoin haben wir von diesen 100 Euro, die wir vor 10 Jahren investiert haben, heute ungefähr 17.000 Euro. Also das ist schon deutlich mehr. Da haben wir eine jährliche Rendite von satten 67%. Klingt total toll. Wahnsinn.
Ja.
Aber das lässt sich natürlich überhaupt nicht vergleichen, diese beiden Zahlen, weil wir einfach auch ein ganz anderes Risiko haben. Also das ist ja einfach bei Bitcoin irgendwie exponentiell größer als bei dem Aktien-ETF. Der Aktien-ETF ist so auf der regulierten Seite, der gibt schon lange, ist so, ja, das etablierte Ding, der Bitcoin vor 10 Jahren, da wusste noch keiner, dass das wirklich durch die Decke geht, dass das überhaupt mal irgendwie was bringt. Also es ist überhaupt, auch die Wertentwicklung des Bitcoin ist vor 10 Jahren nicht mehr mit dem vergleichbar, was wir heute sehen, weil ja einfach der Preis schon so nach oben gegangen ist. Das heißt, das kann man jetzt nicht einfach so als Schablone auf die Zukunft legen und sagen, okay, in den nächsten 10 Jahren wird es wieder hier 67% pro Jahr. So einfach ist das nicht. Das ist sehr, sehr unberechenbar. Und auch natürlich in diesen 10 Jahren gab es auch ganz viele Crashs beim Bitcoin, die über 70% vom Wert erstmal vernichtet haben. Sehr lange Verlustphasen und halt eben auch noch, was ja für Privatanleger dazu kommt, oder für alle Anleger, dieses regulatorische Risiko. Vor 10 Jahren wusste ja keiner, wie wird das heute besteuert? Was ist da? Ist das überhaupt dann legal in dem Land, in dem ich wohne? Da geht man einfach noch Risiken ein, die über dieses Marktrisiko hinausgehen, also über die Schwankungen. Das lässt sich gar nicht beziffern. Von daher nicht von diesen hohen Zahlen blenden lassen. Das klingt total toll. Und ja, natürlich wäre das clever gewesen, wenn du deine 100 Euro oder 10.000 Euro super vor 10 Jahren da investiert hättest. Aber dann hättest du wahrscheinlich auch was anderes zu tun, als mit mir Podcast zu machen.
Ja, also zusammengefasst, es ist und bleibt eine sehr spekulative Anlageklasse. Es ist unberechenbar. Du hast auch die Regulatorik angesprochen und man weiß jetzt nicht, wie es in 10 Jahren aussieht. Da sind ETFs ja dann auf jeden Fall eine Anlageklasse, die wir alle besser verstehen und einschätzen können. Und zum Abschluss, liebe Nadine, noch so ein paar Fun Facts vielleicht, die wir auf der nächsten Küchenparty erzählen können, weil wir sagen, Nadine hat mir erzählt, dass das und das wichtig ist über Bitcoin. Magst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, voll gerne. Ich habe da einen schönen Fun Fact rausgesucht. Und zwar geht es um Pizza. Mhm. Es gibt nämlich einen Bitcoin Pizza Day. Der ist am 22. Mai. Und 2010, am 22. Mai, hat die erste belegte Bitcoin-Transaktion stattgefunden, wo wirklich Bitcoin gegen ein reales Gut getauscht wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, gegen Pizza. Da hat nämlich ein Entwickler für 2 Pizzen ungefähr 10.000 Bitcoin bezahlt. Das waren damals so 40 Dollar, ne? Also
ist heute sind sehr teure Pizzen geworden.
Ist gut für ein Abendessen, genau, damals. Und heute wären es über 1 Milliarde Dollar. Also das ist schon, daran sieht man so den Wertzuwachs. Und genau, der Bitcoin Pizza Day wird von vielen Krypto- und Bitcoin-Fans gefeiert, eben am 22.05. Und ist auf jeden Fall ein schöner Anlass, finde ich, um Pizza zu essen.
Absolut. Cool, ich danke dir. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, ebenfalls. Und alles, was du erwähnt hast, wo man sich informieren kann, welche geprüften Portale es jetzt von Finanztipps-Seite gibt, verlinken wir in den Shownotes. Und daher danke, Nadine. Und wir hören uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
Community Corner.
Liebe Svetlana, wir haben eine Frage von einer Followerin erhalten und die lautet, hat es einen Nachteil, ein Depot bei einer Bank, zum Beispiel der Consorsbank, statt bei einem Neobroker zu haben?
Ja, verstehe. Die Unterschiede sind immer nicht so klar, ne? Aber ich würde immer sagen, also in Summe würde ich da sogar alle drei Bankenarten ein bisschen zusammenziehen. Also ob du nur bei einer klassischen Filialbank dein Depot hast oder bei einer Onlinebank wie Comdirect oder wozu auch Cordial Consors zählt oder auch bei einem Neobroker dein Depot eröffnest. Für die Funktionalität deines Depots an sich ist es total egal. Sie funktionieren alle gleich. Weil ein Depot verwahrt ja immer deine Wertpapiere und es ist immer mit einem Verrechnungskonto gekoppelt, wo dann dein Geld beim Kauf abgebucht und beim Verkauf gutgeschrieben wird. Das ist die Funktionalität dieses Depots und dafür brauchst du es auch nur, damit du Wertpapiere da reinpacken kannst. Somit haben alle Depots bei allen Anbietern auch, ich sage jetzt mal, ähnliche Grunddienstleistungen, ja, wenn man das so sagen will. Die können sich aber, finde ich, schon bezüglich Struktur oder auch Gebühren unterscheiden. Also wenn man vor der Auswahl steht, würde ich halt immer noch mal auf bestimmte Kriterien achten. Und zwar zum einen ist die Verwahrung der Wertpapiere in diesem Depot kostenfrei, weil das sollte im besten Fall die Option sein, weil wir wissen ja immer, sämtliche Kosten reduzieren unsere Rendite. Weiterhin, wie hoch sind die Kosten beim Kauf und Verkauf von den Wertpapieren? Auch hier, diese sollten so gering wie möglich sein. Außerdem einmal zu schauen, bietet der Anbieter auch wirklich eine breite Auswahl an ETFs, gerade an breit gestreuten ETFs. Da sollten jetzt nicht nur 10 in der Auswahl existieren und wird auch in dem Fall ein Sparplan angeboten und am besten der noch subventioniert. Heißt, hier kriegt man noch günstigere Kosten, als wenn ich 100 Siemens-Aktien kaufe. Ja, ein Sparplan sollte immer günstiger sein, als wenn ich vielleicht einen Einmalkauf in dem Fall mache. Und eben aber auch, dass dieser Sparplan schon auch mit kleineren Beträgen möglich ist. Auch da unterscheiden sich die Anbieter. Und als letztes würde ich auch absolut darauf achten, weil das bieten manchmal nicht alle Neobroker an, dass auch im Falle eines Verkaufs automatisch die Abgeltungssteuer mit abgeführt wird, die wir ja auf Erträge sozusagen aus unseren Wertpapieren zahlen müssen, damit jetzt hier nicht noch der zusätzliche Schritt kommt, ich muss das in der Steuererklärung angeben. Also das sind so ein paar Kriterien, wo ich ein bisschen drauf gucken würde, die würde ich vergleichen. Aber an sich ist es von der Funktionalität eines Depots total egal, wo du es eröffnest.
Das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass gerne eine Bewertung oder Feedback da. Bei offenen Fragen einfach kommentieren oder uns eine Nachricht schicken. Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Tschüss!